Ich habe hier vor 20 Jahren studiert, da habe ich in Ohio studiert. Ich hatte sehr viele Freunde, die aus Ohio kamen. Die Eltern waren konservativ. Ich war Anfang 20, wir waren in nichts einer Meinung. Wir konnten darüber aber diskutieren und konnten uns irgendwie einig sein, nicht einer Meinung zu sein. Und heute ist das eher so, du bist für mich oder du bist gegen mich.
Von einer Schicksalswahl ist oft die Rede und ohne pathetisch klingen zu wollen, an der Wahl in den USA am 5. November hängt nicht nur das Schicksal der mehr als 340 Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner, sondern sie wird auch spürbare Auswirkungen auf die internationale Politik und damit auch auf uns in Deutschland haben.
In dieser Folge von Pott und die Welt geht es also genau darum. Beobachtungen aus dem US-Wahlkampf wenige Tage vor der Wahl, bei der nicht nur der oder die Präsidentin, sondern auch ein Großteil des Kongresses gewählt wird. Wir wollen außerdem über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem Wahlkampf in den USA und Deutschland sprechen und wie in jeder Folge der Frage nachgehen, wie dieses Thema auch Deutschland und unser aller Leben beeinflusst. Wir nehmen diese Folge am 28. Oktober auf.
Ich bin Katharina Peetz.
Und ich bin Martin Bielecki. Und wir freuen uns sehr, dass Rike Haberts heute zu Gast ist, internationale Korrespondentin der Zeit und Host des Podcasts OK America, derzeit in Tennessee. Hallo, Frau Haberts.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Haberts, eingangs lassen Sie uns doch ein bisschen in Ihr Herz schauen, was Sie erleben gerade. Wie nervös ist denn das Land so wenige Tage vor den Wahlen und wie nehmen Sie die Stimmung wahr?
Es sind, glaube ich, alle, die mit diesem Thema befasst sind, also alle PolitikerInnen, alle Lobbyisten, alle Journalisten, alle Umfragenerheber sind super nervös. Das merkt man, wenn man in Washington D.C. ist. Ich glaube, die Menschen, ich bin jetzt ja gerade in Tennessee, natürlich leben in Washington D.C. auch Menschen, aber da sind halt fast alle mit dieser Wahl befasst. Und wenn man dann so ein bisschen rausfährt und mit den normalen, in Anführungszeichen, Bürgerinnen und Bürgern spricht, da merkt man, dass die, glaube ich, einfach nur wollen, dass es vorbeigeht. Also diese Wahlkämpfe sind einfach so unfassbar lang, ja immer in den USA, dann ist in diesem Jahr so unglaublich viel passiert, dass eigentlich alle nur noch sagen, jetzt lass uns nicht mehr drüber reden, jetzt lass endlich den 5. November kommen und dann lass es uns wissen, wie es ausgeht, wobei wir das ja sehr wahrscheinlich am 5. November in der Nacht gar nicht wissen werden. Insofern müssen wir alle noch ein bisschen länger durchhalten.
Und wie ist so Ihr Eindruck, wenn Sie sagen, in Washington ist vielleicht der Blick auch nochmal ein anderer als in Bundesstaaten wie Tennessee. Inwiefern spiegelt sich das auch in der Berichterstattung in den Medien wieder? Welche Rolle spielen die auch gerade bei der Stimmung?
Es geht natürlich um fast nichts anderes mehr. Wenn international Dinge passieren, wie zum Beispiel die Angriffe Israels auf militärische Einrichtungen im Iran, dann ist das auch mal zum Beispiel in der New York Times die wichtigste Schlagzeile. Aber ansonsten drehen sie alle direkt natürlich wieder zurück zum Wahlkampfthema. Jetzt war am vergangenen Wochenende eine, ich sag mal, blasenmäßig große Diskussion darüber, dass die Washington Post entschieden hat, keinen Kandidaten zu endorsen, weil Jeff Bezos, der Besitzer, das so entschieden hat. Und das bricht mit einer langen Tradition dieses Blattes. Darüber sind Kolleginnen von der Washington Post gegangen. Also die haben gekündigt, weil sie das so furchtbar finden. Und solche Themen spülen natürlich dann auch immer wieder hoch. Beide Kandidaten haben noch große Rallyes. Donald Trump war gerade in New York und das dominiert die Berichterstattung. Und natürlich trägt es dazu bei, dass man immer noch nervöser wird, weil man ständig auf jede Schlagzeile guckt und jede Umfrage anschaut. Ich glaube aber, wie gesagt, wirklich, dass sich viele Menschen in ihrem Alltag davon ein bisschen distanzieren und jetzt nur noch auf das ganz große gucken und warten eben, dass die Wahl dann kommt.
Die Medien spiegeln ja so ein bisschen die Fraktionierung der Vereinigten Staaten, dieses Zersplittern in sehr, sehr viele einzelne Gruppen. Und dieser Wahlkampf ist ja, wenn ich das richtig beobachte, von hier aus zumindest, wie man das sagen kann, so zielgruppenorientiert wie kaum einer vorher. Der zerfällt ja in ganz, ganz viele Einzelteile. Schwarze Bevölkerung, Muslime, Hispanics, Polnischstämmige etc. Bei dieser Rallye am Wochenende im Madison Square Garden von Trump war das auch wieder zu beobachten. Ist das denn erfolgversprechend? Gibt es überhaupt noch irgendwie ein übergreifendes Thema oder wird dieser zielgruppenorientiert der Wahlkampf immer wichtiger?
Der wird aus meiner Sicht immer wichtiger, weil es nur noch so wenige Menschen gibt, die überhaupt unentschlossen sind. Und deswegen versuchen beide Parteien eben über diese ganz genaue Analyse der einzelnen Menschen in einzelnen Wählergruppen, in einzelnen Bezirken von einzelnen Bundesstaaten zu gucken, wo ist denn der Mensch, den wir vielleicht noch nicht erreicht haben mit unserer Botschaft und wo können wir den noch abholen und überzeugen. Dann wird es natürlich wieder thematisch, weil dann muss man sich überlegen, wenn wir Hispanics ansprechen, ansprechen wollen, wenn wir schwarze WählerInnen ansprechen wollen, mit was erreichen wir das? Und es gibt so 1, 2, 3 Überthemen. Wirtschaft ist immer ein irre großes Thema. Ich habe zum Beispiel vor, ich glaube, 1,5 Wochen mit einem Rentner in Pennsylvania gesprochen, der mir so ein ganz konkretes Beispiel gegeben hat. Der hat gesagt, ich trinke gerne Diet Pepsi und früher hat das Sixpack $3,99 gekostet, jetzt kostet es $6,99. Also das ist immer noch relevant. Aber dann gibt es auch noch das Thema Einwanderung, was vor allen Dingen Donald Trump und die Republikaner über einen Angstwahlkampf sehr groß machen. Für die Demokraten und Kamala Harris ist natürlich das Thema Frauenrechte ein großes, weil sie hoffen, damit sehr viele Menschen zu mobilisieren. Zum Beispiel auch vielleicht Frauen, die eher moderat bis konservativ sind, denen aber eben wichtig ist, dass sie selber darüber entscheiden können, was sie mit ihrem Körper machen oder ihre Töchter und Enkel und deswegen vielleicht eher Harris wählen als Trump. Insofern glaube ich aus dem Überblick heraus, dass eben fast alle Menschen in diesem Land ihre Wahl längst getroffen haben, ob sie eben bei den Demokraten oder bei den Republikanern stehen. Und diese Lagerbildung so groß ist, macht es schon Sinn, dass dieser Wahlkampf versucht, sehr gezielt die Menschen zu finden, die sich eben noch nicht entschieden haben. Das ist ja auch für uns Journalisten immer die große Suche. Wo finden wir noch die Menschen, die nicht schon längst in ihrer Überzeugung so festgefahren sind? Und das politische System hilft natürlich nicht, weil man sich im Grunde nur zwischen zwei Parteien entscheiden kann, wenn man Teilhabe möchte. Natürlich kann man hier auch die Grünen wählen. Die spielen aber keine Rolle im politischen Alltag und damit auch nicht in der Gestaltung der Gesellschaft.
Wenn wir beim Zwei-Parteien-System sind, vielleicht dahingehend nochmal gefragt, also wir sprechen immer ganz viel über so eine polarisierte, gespaltene Gesellschaft. Manchmal werden auch so Parallelen gezogen oder die Frage gestellt, wie weit man das in Deutschland vergleichen kann. Welchen Anteil hat das Parteien, das Wahlsystem auch in den USA daran?
Schon ein großes, weil alles auf dieses Binäre angelegt ist. Es gibt eben die zwei großen Parteien, dann gibt es das Checks and Balances System, in dem der Kongress den Präsidenten kontrollieren soll, der Supreme Court eigentlich sowohl Kongress als auch Präsidenten. Der Supreme Court ist mittlerweile aber ja auch sehr politisch besetzt, weil die Richterinnen und Richter durch Präsidenten ernannt werden. Durch die Rhetorik, die auch vor allen Dingen Trump seit 2016 in Wahlkämpfe gebracht hat, hat man das Gefühl, so wie früher, ich habe hier vor 20 Jahren studiert, da habe ich in Ohio studiert, ich hatte sehr viele Freunde, die aus Ohio kamen. Die Eltern waren konservativ. Ich war Anfang 20. Wir waren in nichts einer Meinung. Wir konnten darüber aber diskutieren und konnten uns irgendwie einig sein, nicht einer Meinung zu sein. Und heute ist das eher so, du bist für mich oder du bist gegen mich. Und ich glaube, diese Rhetorik ist natürlich auch forciert über die Parteien, über die Wahlkämpfe, die immer brutaler werden. Und so kommt es halt dann dazu, dass auch sehr debattierfreudige Menschen im Grunde genommen oft sagen, wenn sie privat irgendwo hingehen, boah, ich will eigentlich gar nicht über Politik reden, weil ich will mich gar nicht streiten, weil das ist so. Man muss halt sehr loyal sein, zum Beispiel als Trump-Wähler. Das fordert Trump ja auch ein von seiner Basis. Ihr seid an meiner Seite, weil ich kämpfe für euch und eure Freiheiten. Und dann müsst ihr aber auch zu 100% an meiner Seite sein. Und wenn man sich aber nicht zu 100% bei Trump einsortieren kann, geht man nicht notwendigerweise zu Kamala Harris und den Demokraten hinüber, die ja doch sich relativ aus amerikanischer Perspektive nach links entwickeln. Und wo findet man dann noch eine politische Heimat? Das ist, glaube ich, in den USA deutlich schwerer als in anderen Ländern, wie eben in Deutschland, wo es ein Mehrparteiensystem gibt. Und man hat in Deutschland halt mehr Möglichkeiten, noch eine politische Alternative zu finden, ob das dann die politische Heimat wird oder ob das nur für den einen Moment, für die eine Landtagswahl, für die eine Bundestagswahl die Wahl ist, sei dahingestellt. Aber aus Volksparteiensicht natürlich problematische, auch eher Zerfasern von politischen Meinungen und dass eben es mehrere Kleinparteien gibt, die sich innerhalb des demokratischen Spektrums bewegen und deswegen wählbar sind, ist, glaube ich, aus gesellschaftlicher Perspektive erstmal nicht so problematisch, weil dann eben noch die Chance besteht, dass Menschen wählen gehen, dass sie politisch teilhaben. Und es fordert natürlich dann auch die etablierten Parteien heraus zu überlegen, wo sind unsere Inhalte? Wie erreichen wir die Menschen? Wie müssen wir uns vielleicht auch neu aufstellen? Und ich würde den USA wünschen, dass sie dieses politische System von sich durchbrechen. Es gibt hier viele, die sich Änderungen wünschen, auch zum Beispiel im Wahlsystem, dass die Präsidentschaft nicht über dieses absurde Electoral College entschieden wird, also über die Wahlleute. Aber dafür sind Verfassungsänderungen notwendig in den USA und die sind eben, da sind wir wieder bei der Spaltung, kaum zu erreichen, weil es Mehrheiten in beiden Parteien braucht, die ich nicht sehe, dass die USA sie absehbar erreichen könnten.
Wenn wir uns die Wahlkämpfe von Donald Trump und Kamala Harris in der Rückschau mal ein bisschen angucken, es ist ja noch zu früh für eine komplette Bilanz, aber wo gab es denn Unterschiede und wo gibt es Gemeinsamkeiten und vielleicht auch im Vergleich zu deutschen Wahlkämpfen?
Die Wahlkämpfe haben kaum Gemeinsamkeiten. Ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, dass sie beide wahnsinnig viel unterwegs sind. Kamala Harris noch mehr als Donald Trump, um eben die Menschen zu erreichen. Beide haben sie sehr viel Geld eingesammelt, weil ohne Geld ist man in diesen Wahlkämpfen einfach nichts. Auch da hat Harris Trump, so wie wir das wissen, tatsächlich übertroffen im Spendensammeln. Es gibt wahnsinnig viel natürlich Fernsehwerbung, die immer noch ausgespielt sind. Das machen beide Kampagnen. Der Haustürwahlkampf, den ich gerade schon angerissen habe, um zu versuchen, die letzten Menschen zu erreichen, machen auch beide. Ansonsten würde ich sagen, war es im Ton sehr unterschiedlich. Donald Trump hat überwiegend einen Wahlkampf über Angst gemacht, über die Angst vor Einwanderung, vor China, vor allem, was die Lebenswirklichkeit und Lebenswelten von seinen Stammwählern bedroht. Und mit Angst lässt sich natürlich deutlich leichter Wahlkampf machen, aus meiner Sicht, als mit so etwas Kompliziertem wie Demokratie, wo man versucht zu erklären, wie ich denn meine Politik machen werde, um das Leben von Menschen zu verbessern. Das ist halt komplizierter. Ich glaube, Harris und Trump wurden auch mit zwei sehr unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Harris, neulich auf CNN hat das jemand gesagt, she has to be flawless while he can be lawless. Also er kann gesetzlos sein und sie muss fehlerfrei sein. Und Donald Trump entzieht sich in so vielen Bereichen einer Kategorisierung eines normalen Kandidaten. Und deswegen vergleicht man sie halt irgendwann. Dann sagt man, wo sind denn Kamala Harris konkrete Pläne für ihre Einwanderungspolitik? Dass Donald Trump wenig Konkretes in seinem Wahlkampf macht, weil er eigentlich immer nur über Angst und Hass und Hetze gegenüber der anderen Seite spricht, wird dann oft ein bisschen vergessen. Gleichzeitig glaube ich, muss man natürlich Kandidaten herausfordern und sagen, sie müssen mehr inhaltlich werden. Und auch Harris musste da zulegen, nachdem sie diese Kandidatur von Biden übernommen hat. Ich glaube, der Unterschied zu Deutschland ist, dass hier sehr viel mehr auf Show angelegt ist, dass tatsächlich die Inhalte manchmal in den Hintergrund rücken. Wenn wir an das TV-Duell zwischen Trump und Harris denken, da ging es am Ende sehr viel um stilistische Fragen, um Rhetorik, darum, wie sie ihn hat schlecht aussehen lassen und ganz wenig nur um Inhalte und zum Beispiel auch nur ganz wenig um die vielen, vielen Lügen, die Donald Trump während dieser 90 Minuten verbreitet hat. Und das ist, glaube ich, noch ein sehr zentraler Unterschied. Jede politische Kampagne spinnt ihre Inhalte, das kennen wir auch alle. Aber Donald Trump macht wirklich Kampagne mit Lügen, mit Fake News, auch mit künstlich generierten, ein Beispiel war Bildern von Taylor Swift, die vermeintlich Donald Trump unterstützt, bevor Taylor Swift offiziell gesagt hat, ich unterstütze Kamala Harris. Und das war alles über AI generierte Bilder. Und dann hat natürlich Donald Trump noch jemanden wie Elon Musk an seiner Seite, der jetzt hier Wahlkampf macht, indem er sagt, er verlost $1 Million unter Menschen, die sich zur Wahl registrieren lassen. Da ist noch die Frage, ob das juristisch überhaupt haltbar ist. Insofern sind es schon zwei unterschiedliche Spielfelder, möchte ich mal sagen, auf denen dieser Wahlkampf geführt wird.
Jetzt haben Sie gerade zwei Namen genannt, Taylor Swift, Elon Musk. Das ist ja so eine US-amerikanische Besonderheit im Wahlkampf, dass einfach Prominente eine wahnsinnig große Rolle spielen. Natürlich einfach finanziell, die Wahlkampffinanzierung ist ein wichtiger Grund dafür, aber sich eben auch sehr öffentlich dazu positionieren. Auch da nochmal der Blick nach Deutschland. Zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, ist es unvorstellbar oder zumindest gibt es das selten, dass prominente Schauspieler, Sängerinnen oder wer auch immer da jetzt eine Wahlempfehlung aussprechen. Glauben Sie, dass die USA uns ein Stück weit in diesen Sachen vom Wahlkampfmodus voraus sind oder ist das doch einfach, sind das zwei Paar Schuhe?
Ich glaube, das sind ein bisschen zwei unterschiedliche Sachen. Elon Musk macht das aus meiner Sicht vor allen Dingen, weil er sich selbst helfen möchte. Und er möchte einen Präsidenten im Weißen Haus sehen, der mit Regulierungen sich zurückhält, der Politik macht im Sinne seiner Unternehmen. Wäre das aus seiner Sicht Kamala Harris, würde er vermutlich auch für Kamala Harris Wahlkampf machen. Ich halte ihn für nicht so ideologisch, was den er ja auch verbreitet, Rassismus und Frauenfeindlichkeit angeht. Ich halte ihn auch für keinen guten Menschen. Ich halte ihn aber vor allen Dingen für einen Narzissten, der das macht, um sich selbst dienlich zu sein. Taylor Swift und andere, auch Beyoncé, es sind ja wahnsinnig viele Stars jetzt für Kamala Harris in die Öffentlichkeit getreten, machen das, glaube ich, aus tatsächlich einer Sorge um die Demokratie heraus, die sie eben verspüren mit Donald Trump als Gegner. Ich weiß gar nicht, ob die zum Beispiel in den vergangenen Jahren so Wahlen beeinflusst haben. Auch in vor 4 Jahren, vor 8 Jahren haben die Bruce Springsteens und Julia Roberts dieser Welt die Demokraten unterstützt. Das hat aber nicht unbedingt den mittelweißen Arbeiter in Ohio davon überzeugt, jetzt demokratisch zu wählen. Taylor Swift könnte ein etwas anderes Momentum haben, weil sie Menschen erreicht, die viele in der Politik nicht mehr erreichen, nämlich junge Leute, die nicht mehr linear Fernsehen gucken, die keine Zeitung mehr abonniert haben, sondern die sich über TikTok und Instagram informieren und für die so jemand wie Taylor Swift tatsächlich Vorbildcharakter hat. Und wenn die dann sagt, geht wählen, dann ist das vielleicht zumindest eine Motivation, sich zur Wahl registrieren zu lassen. Das ist ja auch noch ein entscheidender Unterschied zu Deutschland, dass man hier sich registrieren muss, um wählen zu gehen und nicht automatisch, wenn man 18 Jahre und volljährig ist, das Wahlrecht hat und benachrichtigt wird. Und ich glaube, da könnte so jemand wie Taylor Swift einen Unterschied machen und dieses Momentum gibt es in Deutschland nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass so ein bisschen Show und andere Wege zu gehen, auch deutscher Politik helfen würde, eben Menschen zu erreichen, die sich eher abgekoppelt haben von Politik.
Jetzt haben wir viel über den Wahlkampf, das Wahlsystem gesprochen, vielleicht auf die Wahl selbst oder die Tage danach geschaut. Es gab bei der Wahl 2020 diese Lüge von Donald Trump von der gestohlenen Wahl. Was würden Sie aktuell sagen, wie gut ist man gewappnet vor Wahlmanipulation, aber wie groß ist auch das Vertrauen oder Misstrauen der Bevölkerung in die Rechtmäßigkeit dieser Wahl?
Aus meiner Sicht sind die Wahlbehörden sehr gut aufgestellt, eben weil es diese Kontroverse, diese Lüge von Donald Trump vor 4 Jahren gab, versuchen auf behördlicher Ebene alles zu machen, um diese Wahl sicher zu machen. Es gibt auch, wenn man die 4 Jahre zuvor betrachtet, es gab ja keinen einzigen Indikator für die Manipulation, von der Donald Trump gesprochen hat. Er ist mit allen Versuchen gescheitert, diese Wahl anzugreifen, weil es eben nicht diese Fehler gab, von denen er gesprochen hat. Und insofern sind die Wahlen in den USA sicher. Es wurde auch noch mal mehr unternommen, um die Wahlen sicher zu machen, sowohl was Briefwahl angeht, als auch die Wahl am Wahltag. Die Behörden haben sich teilweise auch vorbereitet, dass sie zum Beispiel von unabhängigen Stellen trainiert wurden. Was passiert, wenn zum Beispiel frustrierte Wähler und Wählerinnen vielleicht vor so einem Wahllokal, wo ausgezählt wird, auftauchen, wie sie das deeskalieren können. Also ich habe großes Vertrauen darin, dass diese Wahlen sicher sind. Ich habe nicht großes Vertrauen darin, dass nach der Wahl vor allen Dingen Donald Trump ein knappes Ergebnis anzweifeln wird und dann versuchen wird, genau die gleiche Lüge zu erzählen und nicht nur die Lüge zu erzählen, sondern dann auch wieder alle Mittel, die er hat, zu nutzen, um zu sagen, zum Beispiel in Georgia, wo die Wahlkommission entschieden hat, dass per Hand ausgezählt werden kann, dass er wieder und wieder nachzählen lässt. Und darauf müssen wir uns sicherlich einstellen und darauf hoffen und vertrauen, dass die Institutionen, die diese Wahlergebnisse am Ende verkünden und zertifizieren, genau ihrer Aufgabe gerecht werden und diesem Druck nicht nachgeben, wenn es dafür keine Grundlage gibt. Ich glaube auch Kamala Harris, wenn es sehr knapp wird, könnte natürlich, wenn sie meint, okay, es ist super knapp, es geht in einem County in Pennsylvania um 300 Stimmen, lass uns nochmal nachzählen. Das kann auch von den Demokraten passieren. Aber wenn man dann nochmal nachgezählt hat und das Ergebnis das gleiche bleibt, dann muss man es auch akzeptieren.
Man muss ja kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass sich die transatlantischen Beziehungen unter einem Präsidenten Trump, sollte er es wieder werden, dass die sich dramatisch verschlechtern würden. Trump hegt ja vor allem gegenüber Deutschland eine ganz, ganz große Abneigung. Das bringt er auch bei Wahlkampfauftritten immer wieder zum Ausdruck. Wie nehmen Sie das denn vor Ort wahr? Ist das einfach eine persönlich motivierte Feindseligkeit von Trump oder ist das mehr? Gibt es mittlerweile in den USA eine breitere, fast schon gesellschaftlich verankerte negative Haltung gegenüber Deutschland?
Das kann ich aus meinem täglichen Arbeiten so eigentlich nicht bestätigen. Es ist umgekehrt eher so, dass wenn man als deutsche Journalistin zum Beispiel mit Trump-Anhängern versucht, ins Gespräch zu kommen, es einfacher ist, als wäre ich jetzt US-amerikanische Journalistin, weil das verfängt viel eher bei den Trump-Wählern, dass die Medien alle Fake News sind, die Mainstream-Medien und dass man den Medien nicht mehr trauen kann. Und wenn man dann sagt, man kommt aus Deutschland und dass man interessiert daran ist, zu verstehen, warum sie eine Wahlentscheidung treffen, wie sie sie treffen, sind sie eigentlich sehr offen, sehr freundlich, auch interessiert daran, wie Deutschland denn auf diese Wahl blickt und aber auch immer bemüht zu sagen, Donald Trump wäre doch nicht so schlecht für die Welt, weil er war doch vor 4 Jahren auch nicht so schlecht für die Welt. Das sagen ja auch zum Beispiel viele republikanische Strategen, dass man zwischen Rhetorik und Handlung bei Trump sehr stark unterscheiden müsse und dass er in seinen 4 Jahren Präsidentschaft bei weitem nicht alles gemacht habe, was er davor rhetorisch so im Wahlkampf erzählt hat. Ich glaube, das ist eine sehr dünne Verteidigungslinie, weil die Gefahren natürlich groß sind, dass aus einer Rhetorik auch eine Handlung erfolgt und Rhetorik ja eben etwas macht, zum Beispiel mit einem sehr angespannten transatlantischen Verhältnis. Die NATO ist sehr nervös, was Trump machen könnte oder nicht. Und selbst wenn er nicht aus der NATO austreten sollte, die NATO als Bündnis mit seiner Rhetorik derart zu schwächen, macht etwas mit einem Bündnis und macht natürlich auch etwas mit denen, die da zum Beispiel sehr genau hingucken, wie ein Wladimir Putin. Aber um nochmal auf die Amerikanerinnen zurückzukommen, ich glaube, dass sie vor allen Dingen hören, wenn Trump sagt, wir müssen Amerika nach vorne stellen, also Protektionismus. Extremismus ist auch unter den Bürgerinnen und Bürgern sehr ausgeprägt, wenn sie Donald Trump folgen. Und auch bei den Demokraten natürlich. Auch Kamala Harris wird eine Präsidentin sein, die die Interessen der USA an oberste Stelle stellt, so wie das auch ein deutscher Kanzler tut. Nur würde das Harris mit Sicherheit mit guten internationalen, transatlantischen, bilateralen wie multilateralen Bündnissen versuchen. Aber am Ende sehen die USA sich zuerst und Trump führt es sehr auf die Spitze. Und das hören die Menschen und sagen auch zum Beispiel kein Geld mehr in die Ukraine, weil wir müssen uns um unser eigenes Land kümmern. Das Geld kann eher zum Beispiel in die Grenzsicherung bei uns fließen.
Jetzt haben wir ein paar so eher düstere Aussichten besprochen vielleicht. Gibt es denn etwas, was Sie vielleicht mit Blick auf die nächsten 4 Jahre auch optimistisch stimmt in den USA?
Das hängt natürlich wirklich sehr vom Wahlergebnis ab. Wenn Kamala Harris gewinnen sollte, und dann haben wir natürlich noch die Phase bis zur Amtseinführung Ende Januar 2025, das wird sicherlich nochmal eine unsichere Zeit. Und wenn sie aber tatsächlich Präsidentin werden sollte und, was sie ankündigt, auch republikanische Menschen in ihr Kabinett, in ihre Arbeit integrieren wird, dann gibt es vielleicht die Chance darauf, dass das Land sich ein bisschen beruhigt. Es gibt aber auch die Gefahr, ich muss leider immer ein bisschen negativ sein, dass die Menschen, die nicht demokratisch gewählt haben, sich noch weiter abkoppeln vom System, von Washington, sich weiter zurückziehen in ihre Blase und die nur noch ganz schwer abzuholen sind. Wenn Donald Trump gewinnen sollte, dann glaube ich, wären es schwere Jahre für die USA und dann wäre mein Hoffnungsschimmer, dass der alte Spruch auch heute noch gilt. Die USA haben in ihrer langen Geschichte immer gezeigt, dass sie eine unfassbare Kraft zur Erneuerung haben und größere Wellenbewegungen hat man ja schon immer wieder gesehen. Wir hatten 8 Jahre Obama und dann kam Donald Trump. Und nach Donald Trump kam Joe Biden. Und wenn jetzt noch mal 4 Jahre Donald Trump kommen sollte, dann erfinden sich die USA vielleicht noch mal neu. Aber es wäre aus so einer persönlichen Sicht auf die USA, weil ich das Land sehr liebe und meine zweite Heimat ist, sicherlich 4 sehr, sehr schwierige Jahre und mit großen Gefahren.
Zum Schluss, Frau Havertz, müssen wir Sie natürlich noch zu einer Prognose zu bewegen, versuchen zumindest, wenn wir am Morgen des 6. November unsere Nachrichten-Apps öffnen. Welche Headline steht dann da?
Die Wahl ist immer noch offen. Am 6. November, wenn Sie mich in eine Prognose zwingen wollen, weil ich so negativ war, bin ich jetzt hoffnungsvoll und sage, ich glaube, dass Kamala Harris es gewinnen kann und gewinnen wird, weil sie etwas mehr Geld hat, die bessere Kampagne hat und es vielleicht doch den ein oder anderen Wähler und die ein oder andere Wählerin gibt, die in Umfragen eher nicht sagt oder sagt, sie bleibt beim republikanischen Kandidaten und sich dann in der Wahlkabine aber doch noch umentscheidet.
We end on a positive note. Wie schön. Also spannend bleibt es ganz, ganz bestimmt bis zum letzten Moment und ganz sicher ein paar Tage auch über die Wahl selbst hinaus. Über den US-Wahlkampf, die Stimmung vor Ort und die möglichen Auswirkungen der Wahl auf Deutschland haben wir gesprochen mit Rike Habertz, internationale Korrespondentin der Zeit, die uns aus Tennessee zugeschaltet war. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Wir wollen zum Ende einer jeden Folge mal ganz kurz rekapitulieren, was wir so mitnehmen aus diesem Gespräch. Katharina, was sind denn deine Takeaways?
Ich fand nochmal ganz eindrücklich, wie diese Rhetorik von Trump, diese Absolutheit eigentlich dazu führt, dass auch politischer Streit nicht mehr wirklich möglich ist, dass es eben ein Für oder Gegen mich sein ist und dass das auch oft dann zu einem Verlorensein vielleicht führt. Also wo ist eigentlich eine politische Heimat, wenn es nur dieses Zwei-Parteien-System gibt? Ich finde auch nochmal wichtig herauszustellen, die Einschätzung, dass die Wahlen sicher sind und dass trotzdem die Frage ist, inwieweit sie am Ende ein Wahlergebnis akzeptiert wird.
Ich teile das alles, was du gesagt hast, Katharina. Was ich ergänzen möchte, ist, wie festgefahren dieses System ist und dass es einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung bedürfte, um dieses System zu verändern und dass es diese Gesamtgesellschaft aber so nicht mehr gibt, weil sie eben, wie Rike Habertz analysiert hat, so fraktioniert ist und dass das eine ganze Zeit dauern wird, bis sich das wieder in irgendeine Richtung bewegt und da einfach auch was Neues entstehen kann. Ne? Also momentan gibt es so viele fortgeschriebene, ältere Ideen, ein Rückwärtsgewandtsein, eben nichts, wo man sagt, Mensch, das ist eine neue positive Utopie oder ein Optimismus, der sich so richtig Bahn bräche. Da ist ganz, ganz viel Altes dabei und unheimlich viel Dunkelheit. Das fand ich nach diesem Gespräch nochmal sehr eindrucksvoll.
Ja, man könnte über die US-Wahl natürlich noch stundenlang weiterreden. Wir wollen auch weiterreden in der nächsten Folge von Pott und die Welt. Die erscheint abweichend von unserem regulären Rhythmus schon in einer Woche, nämlich am 8. November. Und darin analysieren wir mit der Publizistin Constanze Stelzenmüller die Wahlergebnisse. Wir freuen uns, wenn Sie auch diese Folge hören. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich, Martin Bielecki. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.